Die Welt ist komplex. Täglich sehen und hören wir vieles, was wir einfach glauben müssen, weil wir es zum Beispiel nicht nachprüfen können. Wie soll ich überprüfen, ob die Inflation wirklich um so und so viel Prozent steigt? Oder wie will ich nachvollziehen können, was das Durchschnittseinkommen in Deutschland ist? Welche Auswirkungen hat die Corona-Impfung auf meinen Körper? Menschen gelangen auf den unterschiedlichsten Wegen zu ihrem Wissen. Sie vertrauen verschiedenen Quellen. Sie bewegen sich in bestimmten Echokammern. Sie kommen immer seltener mit anderen Meinungen und Sichtweisen in Berührung. Doch woher können wir wissen, dass die Dinge, die wir für die Wahrheit halten, wirklich wahr sind? Und warum denken wir dann, dass unser Wissen dem vermeintlich falschen Wissen der anderen überlegen ist? Alles nur Lug und Trug? Wie entstehen Verschwörungsmythen? Und warum machen uns Stereotype das Leben leichter? Unter anderem darüber sprechen wir heute.
Mainz of Mainz, der Gutenberg Talk. Ein Forschungspodcast der Johannes Gutenberg Universität Mainz.
Schön, dass Sie auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen. Ich bin Daniel Reismann und der Gastgeber dieser Forschungspodcast-Reihe und gemeinsam tauchen wir in wissenschaftliche Themen und Fragestellungen ein. Es gibt unfassbar viel Spannendes und Faszinierendes zu erfahren. Ich möchte Ihnen durch diese Podcast-Reihe Forschung und Wissenschaft an der Johannes Gutenberg Universität Mainz nahebringen. Ihnen zeigen, welche Themen und Fragestellungen die WissenschaftlerInnen der JGU bearbeiten. Ich bin selbst bei den allermeisten Themen ein Laie, aber die Uni ist zum Glück ein Ort, an dem man zu vielen Themen und Bereichen ExpertInnen finden kann. In jeder Podcast-Folge lade ich mir eine WissenschaftlerIn ein, um über ihre, seine Arbeit zu sprechen. So auch in dieser Folge.
Mein Name ist Roland Imhoff, ich bin an der Uni Mainz Inhaber des Lehrstuhls für Sozial- und Rechtspsychologie. Ich habe Psychologie studiert und in dem Fach promoviert in Bonn. Bin dann für 3 Jahre auf eine Juniorprofessur für Sozialpsychologie, Social Cognition an die Universität zu Köln. Und habe da 2015 den Ruf von der Uni Mainz erhalten und bin seit Oktober 2015 hier an der Uni Mainz.
Herr Imhoff, jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie sich für ein Psychologiestudium damals entschieden haben. Einfach, aber vielleicht nicht ganz leicht zu beantwortende Frage, warum?
Und die ist ganz leicht zu beantworten. Ich habe meinen Zivildienst in einer körpergeistig behinderten Schule gemacht und wollte Sonderpädagogik körperlich-geistig behindert studieren und wollte aber nicht unbedingt an einer Sonderschule für den Staat arbeiten. Und bin zur Studienberatung gegangen und habe gefragt, was kann man denn sonst damit machen? Und da haben die gesagt, gar nichts, aber machen Sie doch Psychologie. Und das habe ich dann gemacht, weil die Frau ja gesagt hat, ich soll Psychologie machen. Und ich habe es aber nicht bereut. Also ich glaube, ich wäre auch glücklich geworden mit Sonderpädagogik oder Lebensmitteltechnik oder irgendwas anderem. Aber es ist halt einfach bei Psychologie gelandet.
Ich habe ja in der Vorbereitung ein bisschen gelesen, auch womit Sie sich beschäftigen. Mit Stereotypen, mit Vorurteilen, Verschwörungstheorien, da kommen wir nachher noch drauf. Wenn wir jetzt mal so bei Stereotypen und Vorurteilen bleiben, kann man ungefähr sagen, wie vielen wir uns davon am Tag bedienen ungefähr oder wie viel Prozent oder gibt es überhaupt Situationen, wo wir komplett frei davon sind?
Also die Aussage, wie häufig wir uns bedienen, hat ja ihren Reiz darin, dass wir das irgendwie als was Problematisches wahrnehmen, dass wir uns auf Stereotype verlassen oder Vorurteile. Tatsächlich ist aber die Sicht der sozialen Kognitionsforschung ein bisschen wertneutraler und auch ambivalenter, nämlich dass das unglaublich ressourcensparende Schemata sind, kognitive Schemata, die wir eben auf die Welt anwenden, eben weil wir jeden Tag in neue Situationen kommen, wir begegnen auch jeden Tag neue Menschen, um uns irgendwie zurechtzufinden, halten wir uns halt an die Strohhalme, die wir haben. Und einer dieser Strohhalme kann sein, ich kategorisiere jemanden als einer bestimmten Kategorie zugehörig, sagt zum Beispiel, das ist ein Skinhead und rufe aus dem Gedächtnis ab, was ich meine, über Skinheads zu wissen. Ja, die sind irgendwie laut, unhöflich, aber was auch immer meine Stereotype sein mögen. Ja, und dann kann ich mein Verhalten entsprechend anpassen. Wenn ich das nicht tun würde, dann würde ich vor jedem Menschen, den ich noch nicht en Detail kennengelernt habe, stehen wie ein sich wunderndes Schaf und erstmal ratlos sein, was jetzt eine adäquate Herangehensweise ist. Mhm. Das heißt nicht, dass Stereotype immer wahr sind, ja, aber wir brauchen sie, um uns irgendwie in der Welt zurechtzufinden, weil wir natürlich nicht die komplette Weltbevölkerung kennenlernen können, sondern uns irgendwie auf irgendwas stützen müssen, und sei es auch nur so eine kognitive Krücke wie Vorstellungen davon, wie jemand ist, aufgrund von kleinen Bits von Informationen, die wir über die Person haben.
Mhm. Dann kann man ungefähr sagen, wann vielleicht so ein Stereotyp oder ein Vorurteil komplett ausgeprägt ist, wenn das quasi so gefestigt ist, dass man vielleicht was anderes gar nicht mehr zulässt, was dieses Bild, was man hat, irgendwie noch korrigiert?
Naja, die Frage, also ich meine, ich würde mitgehen zu sagen, Stereotype und oder Vorurteile, das beschreibt was anderes, das beschreibt die Bewertung einer Person aufgrund einer zugeschriebenen Eigenschaft zu einer Kategorie, dass die dann problematisch werden, wenn sie gewissermaßen resistent gegen Korrektur sind. Wenn ich also dem Stereotyp widersprechende Erfahrung nicht mehr nutze, um ein Stereotyp zu korrigieren, sondern das entweder abwerte als vermutlich falsch oder so Subkategorien aufmache, zu sagen, ja, AfroamerikanerInnen sind alle sportlich und Barack Obama nicht, aber der ist halt eine Ausnahme, der gehört halt zu der kleinen Gruppe von Nicht-Sportlichen. Oder was auch immer, dann können Sie irgendein Stereotyp nehmen. Also das ist aber so, dass Stereotype sehr stabil sind, sehr schwierig zu widerlegen, eben gerade weil wir all diese Mechanismen haben, sie zu stützen. Sind die problematisch? Bestimmt. Ja? Also weil ein Stereotyp zu nutzen, um ein Urteil über ein Individuum zu fällen, wird in 9 von 10 Fällen nicht fair sein. Ja, ich treffe eine Bibliothekarin und rufe aus meinem Register ab, okay, Bibliothekare sind schüchtern. Dann denke ich, okay, dann spreche ich die besser nicht an, weil das will ja nicht zu nahe treten und die ist ja lieber bei sich und ihren Büchern. Das ist nicht fair und nicht richtig und hat bestimmt auch soziale Kosten. Ja, für mich, weil ich die Person nicht richtig kennenlerne, und für die Person, weil sie vielleicht mit diesem Stereotyp das andere von ihr haben, irgendwie umgehen muss. Und dennoch ist es eben Teil der Conditio Humana. Also so, wir können nicht alle Informationen verarbeiten, wir können nicht jeden Menschen kennen, dem wir begegnen. Zumindest nicht in einer größeren Gesellschaft. Das mag irgendwie in Dörfern noch funktionieren.
Sind Verschwörungstheorien ein Phänomen des Internets? Auch mit dieser Frage beschäftigt sich Professor Roland Imhoff. In einer Publikation mit dem Titel Verschwörungstheorien im digitalen Raum geht er dieser Frage nach. Große Teile unseres heutigen Lebens kommen ohne Digitales nicht mehr aus. Auch wenn es einem auf den ersten Blick nicht auffällt, dann wird einem doch bei genauerem Hinsehen klar, dass fast jeder Bereich des täglichen Lebens von Digitalem durchdrungen ist. Manchen mag es so vorkommen, als ob Verschwörungstheorien etwas sind, was ausschließlich im digitalen Raum stattfindet und was erst mit dem Großwerden der sozialen Medien Einzug in unsere Gesellschaft gehalten hat. Roland Imhoff erklärt diese Wahrnehmung auch damit, dass die klassischen Medien natürlich nur begrenzten Platz zum Abbilden ihrer Inhalte haben und deshalb auswählen und fokussieren müssen. Im Netz hingegen findet jede Meinung, jeder Kommentar und jede Verschwörungstheorie ihren Platz und ihren Weg zu den RezipientInnen. Und da das Netz immer präsenter wird, werden natürlich auch dessen Inhalte immer präsenter und tonangebender in unserer Gesellschaft. Jedoch wäre es zu kurz gesprungen, an dieser Stelle schon einen Punkt zu machen. Verschwörungstheorien müssen sich nicht immer zwangsläufig gegen die offizielle Meinung der Regierung oder der herrschenden Klasse richten. Sie können dieser sogar zugrunde liegen. Zu Zeiten des Nationalsozialismus waren die Verschwörungstheorien über die Juden das, was das Narrativ der Führung rund um Hitler geleitet und gestützt hat. Sie haben sich diesen Erzählungen bedient und sie zur offiziellen Erklärung ihres Handelns gemacht. Und auch heute nutzen beispielsweise Staatschefs wie Wladimir Putin Verschwörungstheorien gegenüber dem Westen, um seine Form der Politik und des Handelns zu rechtfertigen. Aber es kann mit Fug und Recht behauptet werden, dass Verschwörungstheorien kein neues Phänomen sind, welches sich erst mit dem Einzug beispielsweise der sozialen Medien verbreitet hat. Die Wege, wie diese Theorien zu den Menschen gelangen, haben sich verändert und sie sind schneller geworden. Aber das grundlegende Phänomen reicht weit in die Geschichte zurück.
Ich habe auch gelesen, dass Sie sich mit Verschwörungsmentalität und Verschwörungsideologien beschäftigen. Vielleicht können wir das am Anfang erstmal klären, was zwischen der Ideologie und der Mentalität der Unterschied ist.
Mhm. Also ich fange noch einen Schritt davor an, nämlich bei den Verschwörungstheorien. Mhm. Kennen wir alle, haben wir viel in den Medien oder auf der Straße gesehen, einfach die Erklärung eines Ereignisses mit einer behaupteten Verschwörung mächtiger Individuen oder Gruppen im Hintergrund zu deren Vorteil und dem Nachteil der Allgemeinheit. Wenn ich jetzt Personen frage, wie sehr sie bestimmten Verschwörungstheorien zustimmen, zum Beispiel, dass 9/11 in Wirklichkeit von der US-Administration orchestriert wurde, dass Lee Harvey Oswald JFK nicht alleine erschossen hat, dass Prinz Charles hinter dem Tod von Lady Di steckt und dass es den Coronavirus nie gegeben hat, sondern der von Bill Gates erfunden wurde, dann finden wir statistisch gesprochen eine hohe Korrelation in der Zustimmung zu diesen Aussagen. Das heißt, es sind tendenziell die gleichen Personen, die all diesen Aussagen zustimmen, obwohl es da logisch gar keine Verbindung gibt. Und das geht auch noch einen Schritt weiter, dass wir eine ebenso positive Korrelation in der Zustimmung finden bei der Aussage, dass Lady Di von Prinz Charles ermordet wurde und der Aussage, dass Lady Di ihren Tod nur vorgetäuscht hat und auf einer einsamen Insel lebt. Das stützt sich nicht besonders auf der logischen Ebene. Und viele Forscher, und darunter wir, nehmen das zum Anlass zu sagen, meistens geht es nicht um die konkrete Verschwörungstheorie. Es geht gar nicht um Lady Di. Ja, so interessant ist die Frau gar nicht. Sondern es geht darum, dass diese Aussagen uns erlauben, einer Weltsicht Ausdruck zu verleihen, die eben davon ausgeht, dass nahezu alles, was in der Gesellschaft passiert, von langer Hand geplant und orchestriert ist. Und das, diese Weltsicht ist das, was wir Verschwörungsmentalität nehmen. Also manche Menschen haben eine sehr ausgeprägte Weltsicht und denken, dass quasi alles geplant ist. Und manche Menschen schließen das komplett aus und sagen, nein, das gibt's überhaupt gar nicht. Wir sind da nicht normativ unterwegs. Wir sagen nicht, das eine ist richtiger als das andere. Aber vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ja, weil Menschen können sehr wohl sich im Geheimen verschwören zu ihrem Vorteil und dem Nachteil der Allgemeinheit. Und insofern ist es auch nicht völlig abwegig, das hin und wieder mal zu vermuten. Eine Verschwörungsideologie ist streng genommen kein psychologischer Term, ja, sondern das geht eigentlich, kann man sagen, eigentlich noch einen Schritt weiter, wenn ich nämlich wenn ich nicht nur habituell davon ausgehe, sondern eigentlich meine ganze Welterklärung darauf aufbaue. Das haben wir in bestimmten, also besonders dann angereichert mit politischen Ideologien. Ja, das haben wir zum Beispiel bei so antisemitischen Verschwörungsmythen, die eigentlich die komplette Weltgeschichte erklären über einen Antagonismus zwischen irgendwie geheim operierenden, in dem Fall häufig Juden und Jüdinnen im Hintergrund. Und dem Rest der Welt, ja.
Der Begriff, der auch während Corona immer wieder hochkam, war alternative Fakten. Also, dass man sich zum Teil ja nicht mal auch in Diskussion nicht mehr auf eine gemeinsame Faktenbasis verständigen kann. Welche Rolle spielen denn diese alternativen Fakten auch in Verschwörungsideologien oder Verschwörungstheorien?
Also, wenn ich aus dem vermeintlichen Mainstream auf so verschwörungstheoretische Milieus blicke und sage, die bedienen sich alternativer Fakten, dann will ich ja eigentlich sagen, deren Behauptung darüber, wie die Welt ist, divergiert von dem, wie sie wirklich ist. Da drin ist impliziert die Setzung, dass wie ich glaube, dass die Welt ist, eine akkurate Repräsentation der Welt ist. Das heißt, das lassen wir erstmal so stehen. Aber das ist natürlich erstmal ein ziemlich bold Claim. Ja, weil das würde ja behaupten, dass es Ground Truth gibt. Wir können sagen, wie die Welt ist. Da sind sich fast alle Leute, die sich ernsthaft mit Wissenschaft beschäftigen, in ihrer Domäne, würden sich schon die Segel streichen und sagen, wir können Wahrheit approximieren. Wir können Theorien entwickeln darüber, wie die Welt ist, die lange brauchen, bis wir sie widerlegen. Und mit wenigen Zusatzannahmen lange Zeit gut zurechtkommen. Aber wir würden ja nicht sagen, so ist die Welt in der Wissenschaft notwendigerweise. Mhm. Weil wir Theorien eben nicht beweisen, sondern irgendwie stützen oder corroboraten, heißt das dann auf Englisch bei Popper. Und mein Problem mit dieser Sicht ist eigentlich, dass sie so ein bisschen nahelegt, dass wir mit Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, zusammenkommen können, indem wir sie darüber aufklären, dass sie echten Fakten sind. Und damit stützen wir uns quasi auf die Annahme, dass wir eine überlegene Erkenntnis haben. Tatsächlich ist es aber so, dass wir, würde ich sagen, vor allem anderen Quellen vertrauen. Ja, das heißt, woher weiß ich denn, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt? Weil ich es gelesen habe im Report des Intergovernmental Panel on Climate Change, sagen die, alle Leute, die sich ernsthaft damit beschäftigen, sagen das. Kann ich das nachvollziehen, was sie da errechnen? Nicht die Bohne. Ja, verstehe ich das wirklich, was die im technischen Teil des Reports schreiben? Überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich vertraue den Leuten. Ja, das wird wohl stimmen. Das sind die Leute, die ich, wo ich denke, ja, die werden da Expertise drin haben. Verschwörungstheoretiker machen genau das Gleiche, aber die vertrauen den Leuten nicht. Die vertrauen Russia Today, die vertrauen Ken Jebsen, die vertrauen dem Compact Magazin, was auch immer, anderen Quellen. Aber in der, ich sag mal, in der Struktur unserer Epistemologie, wie wir zur Erkenntnis kommen, stützen wir eigentlich auf die gleichen Krücken. Wir glauben, was Quellen sagen, denen wir vertrauen. Ja, und dann ist es auch ein bisschen überheblich zu sagen, das sind Fakten, das sind nicht Fakten. Weil für beide Seiten gilt, das sind im Prinzip sekundär erworbene Informationen. Wir haben die nicht erster Hand erfahren. Es gibt bestimmte Dinge, die kann ich erster Hand erfahren. Ja? Also wie meine Freunde sind, dass Gravitation und wie ein Ding ist, sehe ich immer, wenn ich einen Apfel fallen sehe. Aber ob in Afghanistan die Taliban an der Macht ist, I don't know. Ja? Im Spiegel steht, ist so. Mhm. Vertraue dem Spiegel, dann ist es so. Gibt es einen menschengemachten Klimawandel? Die Medien sagen, ja, ich vertraue den Medien, dann stimmt das. Andere Leute konsumieren andere Medien, die sagen, das ist nicht so. Wer bin ich zu sagen, dass meine Medien besser sind als andere Medien? Das heißt, über den Appell an Autorität ist es gar nicht so leicht, tatsächlich auf den grünen Zweig zu kommen und sich zu einigen. Ich glaube, also die Lösung ist leider komplex und liegt dann wieder eben im Vertrauen nicht auf Quelle, sondern im Vertrauen auf Prozess. Und dazu muss ich aber wissen, wie sind denn die Quellen, auf die ich mich stütze, zu ihrer Erkenntnis gekommen? Und da sind wir wieder beim konfirmatorischen Informationstesten bei Think the Opposite, das ist im Wissenschaftssystem zumindest versucht zu institutionalisieren über das Peer-Review-System. Ja, wenn irgendwas in einem wissenschaftlichen Fachmagazin steht, dann weiß ich, dass 5 Leute nur die Aufgabe hatten, Fehler in der Argumentation zu finden, die sind gescheitert und mussten irgendwann die Segel streichen und deswegen ist es gedruckt worden. Und in diesen Prozess vertraue ich. Ich vertraue auch in Qualitätschecking bei Qualitätsmedien. Aber das ist eine komplexere Operation, als zu sagen, wenn die Tagesschau das sagt, dann stimmt das. Mhm. Und du glaubst ja alternative Fakten.
Mhm. Jetzt haben Sie ganz oft den Begriff Vertrauen genutzt. Schwindet Vertrauen in unserer Gesellschaft?
Puh, ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt in Mainz die Langzeitstudie zu Vertrauen. Die ist allerdings von den Publizisten, Vertrauen in Medien. Und das ist nicht so eine streng monoton fallende Funktion. Es gibt da immer wieder Ausschläge. Es gab zum Beispiel zum Anfang der Corona-Pandemie einen Peak im Vertrauen in die Regierung und ihre Lösungskompetenz. Das hat sich im Laufe der Pandemie ein bisschen wieder nivelliert. Warum auch immer, kann mit Maskendeals zu tun haben oder anderen Dingen. Aber das ist nicht so eindeutig, dass das sinkt, würde ich sagen. Aber tendenziell beobachten wir in den wenigen Daten, die wir haben, schon, dass zum Beispiel, ne, weil dieser zeitliche Vergleich, dafür bräuchten wir die immer gleiche Messung über einen langen Zeitraum. Das haben wir nicht auf sehr vielen Variablen besonders gut abgebildet. Was wir aber zum Beispiel indirekt über einen querschnittlichen Vergleich auch sagen können, ist, dass Vertrauen in Gesellschaften besonders gering ausgeprägt ist, die sich durch eine große soziale Ungleichheit auszeichnen. Ja, das kann man irgendwie versuchen zu quantifizieren. Was sind Gegensätze zwischen zum Beispiel Arm und Reich, soziale Ungleichheit? Und je ausgeprägter das ist, desto geringer ist gesellschaftliches Vertrauen. Und das ist zumindest, glaube ich, ein Hinweis darauf, dass in dem Grade, in dem sich Gesellschaften in Richtung soziale Ungleichheit entwickeln und so eine Schere auseinandergeht, wir schon erwarten würden, dass dann auch das gesellschaftliche Vertrauen irgendwie mitsinkt.
Mhm. Und ist das auch nochmal ein Katalysator für vielleicht auch das Glauben an Verschwörungstheorien, dass die Welt immer komplexer wird? Ich meine, auf der einen Seite können wir heute ja schon sehr viel mehr erklären als vor 20 Jahren. Da ist ja der Wissenschaft in vielen Bereichen große Erfolge gefeiert. Und trotzdem wird ja das, was uns umgibt, immer komplexer, sei es in der Politik, sei es, wie das alles auch mit Klima zusammenhängt, wer da was beitragen kann, wie sich das verändert. Ist das auch quasi nochmal ein Promotor am Ende dafür?
Also man kann sich das plausibel machen darüber, dass Menschen ein ihnen innewohnendes Bedürfnis nach Sicherheit haben, danach genau zu wissen, wie es ist. Und das ist natürlich in sehr komplexen systemischen Zusammenhängen schwieriger. Ja, und für die Wissenschaft, wenn die das nicht durchdringt, auch schwieriger, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Ja, wir glauben, es ist eine Zoonose, dieser Covid-Virus, hat wahrscheinlich was mit Fledermäusen zu tun. Wahrscheinlich gab es ein Würztier, vielleicht da in dem Markt, vielleicht auch nicht, vielleicht auch anderes Würztier, weiß man nicht genau, kann man nicht ganz genau sagen. Verschwörungstheorien haben dieses Problem nicht. Ne? Die müssen nicht so rumwabern, sondern können einfach sagen, zack, Bill Gates hat das in einem Labor entwickelt und in die Welt gebracht, um uns irgendwie alle mit Windows zu chippen. Und damit, das ändert sich auch nicht. Ja? Die Geschichte bleibt immer die gleiche. Und dass dieses Bedürfnis nach einer eindeutigen, sicheren Erklärung können Verschwörungstheorien manchmal besser befriedigen. Ich glaube aber nicht, dass das eine notwendige Bedingung ist. Ne? Es gibt eine Reihe von Verschwörungstheorien, die Dinge erklären, die so wahnsinnig komplex nicht sind. Ja? Ich meine, also der Fahrer von Lady Di fährt alkoholisiert gegen eine Zementmauer. So komplex kann das nicht sein. Ne? Also das kann man schon verstehen, dass das irgendwie Schaden an Mensch und Material verursacht.
Mhm. Kann man denn die Menschen, Sie haben vorhin schon gesagt, die eher zu Verschwörungsmentalitäten neigen, also wo es gar nicht mehr so um die konkrete Sache geht, sondern die einfach vielleicht hinter sehr vielen, wenn nicht gar allem, irgendwas vermuten, was sie nicht verstehen oder wo sie vielleicht irgendwo hinters Licht geführt werden sollen. Gibt es eine Gruppe, kann man die irgendwie charakterisieren, die sehr stark dazu neigt?
Eine Gruppe? Naja, ich meine, das ist ja die Frage, da sind wir wieder bei Kategorisierung und Stereotypisierung. Ich muss ja vorab erstmal eine Humandifferenz aufmachen und Gruppen in der Welt erkennen, denen ich dann. Die meisten Studien würden sich das eher kontinuierlich anschauen, würden sich also anschauen, welche Phänomene oder Variablen, die hängen in ihrer Ausprägung zusammen mit der Ausprägung in Verschwörungsmentalität. Ja, und da finden wir Zusammenhänge mit sowas wie dem eben schon erwähnten Tendenz, Muster zu erkennen, wo keine sind, mit Gefühlen von Machtlosigkeit oder in gesellschaftlichen Debatten sich abgehängt zu fühlen. Das ist so ein soziologisches Konstrukt des Anonymieerlebens zum Beispiel, dass die Welt immer komplexer wird und man nicht mehr mitkommt. Gibt Zusammenhänge auch, die vielleicht da so ein bisschen unerwartet sind mit dem Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Das begründet sich so ein bisschen darüber, dass Verschwörungstheorien einem dann doch eben sehr selten sind, ne, und man viele Menschen das Bedürfnis haben, sich durch irgendwas zu besondern. Ja, und wenn ich mir die Rolex nicht leisten kann oder keine Höchstleistung im Sport bringe, dann kann ich das vielleicht durch besonders abgefahrene Ideen darüber, wie die Welt funktioniert. Mhm. Und so gibt es halt eine ganze Reihe von weiteren Variablen, mit denen das irgendwie assoziiert ist, die aber nicht so funktionieren, dass wir hier saubere Grüppchen haben, die wir trennen können. Das sind die Believer und das sind die Non-Believer.
Machen wir noch mal inhaltlich einen kurzen Schwenk. Wir hatten vorhin schon mal auf die Corona-Pandemie geguckt, auch was da Verschwörungstheorien anging. Oft wurde auch gesagt, die Leute, die auf die Straße gehen, waren Wutbürgerinnen und Wutbürger, die sich also über die Zustände, über die Maßnahmen beschwert haben. Aber natürlich habe ich zumindest oft so mitbekommen, sie ja auch versucht, das auf ihre Weise zu erklären, warum das falsch ist oder warum sie denken, dass das Unsinn ist, dass man das macht. Gibt es da einen Unterschied zwischen Verschwörungsideologinnen und Ideologen und Wutbürgerinnen und Wutbürgern?
Also der Begriff des Wutbürgers ist ja nicht besonders scharf definiert in der Wissenschaft. Ja? Aber wenn ich das jetzt müsste und ich würde das normativ logisch machen und nicht empirisch, die können sich ja trotzdem überlappen, dann wäre es mir wichtig zu unterscheiden, gibt es politische Protestbewegungen, die sich einig mit quasi der Politik sind, was ist das Phänomen, was ist das Problem, und meinetwegen wütend und erbittert streiten, was ist die Lösung und der Umgang damit. Ja, wir sind uns einig darüber, in Stuttgart wird ein Kopfbahnhof gebaut und da sollen irgendwie viele ganz alte Bäume für gefällt werden. Und wir sind uns uneinig darüber, wie das jeweils mit Wert zu bemessen ist. Ja, sind die Bäume und der Bestand der Bäume und der schöne Kopfbahnhof höher zu gewichten als eine schnelle ICE-Strecke oder nicht? Darüber können wir uns streiten. Und das ist quasi die Grundlage von demokratischer Verhandlung von Positionen. Wenn ich diesen Schritt nicht mitgehe und wir uns gar nicht mehr drüber streiten, ja, und die einen sagen, das ist ein Kopfbahnhof mit Bäumen und die anderen sagen, nee, das ist ein Weltraumbahnhof, um die Alien-Invasion zu planen, dann dann kann der demokratische Prozess gar nicht starten, weil wir überhaupt gar nicht mehr über Lösungen streiten, weil wir uns gar nicht darüber klar werden, was die. Das ist nicht bei notwendigerweise bei allen, sage ich mal, Verschwörungstheorien der Fall, aber natürlich ist gewissermaßen in Verschwörungstheorien meistens angelegt, dass es anders ist, als viele vermeintlich glauben. Und das stimmt auch manchmal. Ja, also es ist nicht so, dass die VW-Dieselfahrzeuge total gute Abgasnormen hatten, nur weil sie auf dem Prüfstand so aussahen, sondern da steckte was anderes hinter. Stimmt. Es ist nicht notwendigerweise falsch, nur weil es eine Verschwörungstheorie ist. Aber wenn ich demokratisch streiten will darüber, wie mit einem Problem zu verfahren ist, muss ich mir natürlich einig werden, was das Problem ist.
Das ist ein guter Punkt, weil auch während Corona haben wir es ja auch gesehen, dass einfach, wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, man sich nicht mal mehr auf eine Faktengrundlage verständigen konnte. Und ist dann, wenn das nicht mehr gegeben ist, eh schon für jede Diskussion eigentlich Hopfen und Malz verloren, weil man ja von vollkommen anderen Welten unterwegs ist, man gar nicht mehr zusammenfinden kann in irgendeiner Art.
Naja, Hopfen und Malz verloren klingt sehr fatalistisch, aber klar, ich meine, ich werde nicht in einen Prozess von Streit um Lösung einsteigen können, solange ich das Problem unterschiedlich sehe. Ja, also da komme ich tatsächlich schwer auf den grünen Zweig. Ich kann trotzdem diskutieren, aber vermutlich diskutiere ich über was anderes als über Lösungen, sondern darüber, wie die Welt ist oder wenn es gut läuft und mein Gegenüber und ich uns trotzdem gut connecten, können wir uns auch darüber streiten, woher wir eigentlich meinen zu wissen, wie die Welt ist und darüber zumindest eine gemeinsame Basis herstellen. Aber wir unterhalten uns nicht mehr darüber, was eigentlich eine sinnvolle Umgang mit einem Problem ist.
Zu Verschwörungstheorien gehören auch Unwahrheiten und Desinformationen. Diese werden, das ist bei großen internationalen Konflikten gut zu beobachten, auch im Rahmen der hybriden Kriegsführung sehr effektiv eingesetzt. Auf der Homepage der Bundesakademie für Sicherheitspolitik schreibt der Politikwissenschaftler Stefan Meister:
Im Kontext der Ukraine-Krise, die sich zu einer grundlegenden Krise des Westens mit Russland ausgeweitet hat, spielen hybride Kriegsführung, Propaganda, Verschwörungstheorien und vor allem unterschiedliche Perzeptionen eine wesentliche Rolle. Gerade im westlichen Diskurs beeinflussen einige Fehlinterpretationen mit Blick auf die Machtstrukturen in Moskau die Bewertung der Krise. Russland indes wähnt sich sowohl durch die militärische Stärke einer von den USA dominierten NATO als auch von der EU-Nachbarschaftspolitik bedroht.
Und Tagesschau.de schreibt Ende Februar 2024:
Insbesondere bei Vertretern von Verschwörungsmythen und Gegnern der Covid-Maßnahmen fallen solche Manipulationen auf fruchtbaren Boden. Sie vertrauten bereits während der Pandemie auf russische Medien, obwohl diese im eigenen Land oft gegenteilige Positionen, zum Beispiel zu Impfungen, vertreten.
Und auch deutsche Regierungsstellen machen darauf aufmerksam, dass durch das Internet und vor allem durch soziale Medien Manipulation und Beeinflussung erfolgt. Das Bundesverteidigungsministerium schreibt auf seiner Homepage:
Angriffe aus dem Internet sind leicht zu tarnen. Der Fokus von Cyberangriffen liegt meistens auf der Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Von der gezielten Steuerung von Diskussionen in sozialen Netzwerken bis hin zur Manipulation von Informationen auf Nachrichtenportalen. Eben hier liegt auch der größte Unterschied zwischen der hybriden und der traditionellen Kriegsführung. Mithilfe des Internets und ganz besonders der sozialen Medien kann ein Aggressor so große Verwirrung stiften, wie es in dieser Form bisher nicht möglich war.
Wir sehen also, dass heute auch Krieg unterhalb der öffentlich wahrnehmbaren Schwelle stattfindet. Wenn Panzer fahren oder Bomben fallen, dann ist das offensichtlich und für alle verständlich, warum dann da von Krieg gesprochen wird. Aber heutzutage wird auch ein Informationskrieg geführt, der sich unter anderem auch Verschwörungstheorien bedient, der oft getarnt und versteckt erfolgt und das Ziel hat, in die Köpfe der Menschen einzudringen.
Es kam mir gerade noch eine Frage, wo wir es vorhin von Stereotypen hatten. Hat man auch ein Stereotyp von sich selbst?
Man hat ein Selbstkonzept. Ja, das ist vermeintliches Wissen über mich selber. Aber wenn ich Stereotype definiere als vermeintliches Wissen über eine Person auf Basis zugeschriebener kategorialer Mitgliedschaft, müsste ich ja sagen, ich habe ein Bild von mir als Exemplar einer Kategorie, der ich mich zuordne. Mhm. Und es gibt, klar, ne, es gibt zum Beispiel sowas wie, bei diskriminierten Gruppen gibt es sowas wie Selbststigmatisierung. Mhm. Ja, also in westlichen Gesellschaften, jetzt wird weniger, aber sagen wir, in sehr homophob ausgeprägten Gesellschaften gibt es zum Beispiel eine Selbststereotypisierung von schwulen Männern als dem Stereotyp entsprechend. Mhm. Ja. Gibt es immer noch in anderen Fällen quasi stigmatisierter Identitäten, dass es sowas gibt. Das gibt es schon. Ich glaube, das ist ein anderer Prozess. Das ist also, weil der Energy-Saving-Aspekt des Stereotyps greift da ja nicht mehr. Ja, ich weiß ja, wie ich bin. Ich muss ja nicht einen Shortcut über eine Kategorie nehmen, um zu wissen, ob ich schüchtern bin oder nicht. Ich kann mich einfach selber beobachten. Und würde das bei einer Person als Beobachtungsgegenstand wahrscheinlich auch noch hinkriegen, ohne mich kognitiv zu überfordern. Insofern glaube ich, gibt es ähnliche Phänomene, aber ich glaube, es ist nicht der gleiche Prozess.
Ich habe es nur so gedacht, weil manchmal, wenn vielleicht andere einen wegen irgendwas kritisieren und sagen, du machst immer das so und so, dass man denkt, nee, mache ich gar nicht oder nee, so bin ich gar nicht. Also dass man von sich ein anderes Bild, dann sagen wir vielleicht eher ein anderes Bild hat und dann auch vielleicht für Kritik, auch wenn sie berechtigt sein sollte, aber dann nicht so offen ist, weil man denkt, nee, das ist ja Quatsch, mache ich gar nicht, so bin ich ja gar nicht.
Ja, also das gibt, also ich meine, das ist schon ein stabiles Phänomen, eine Divergenz zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung in viele Richtungen. Gibt es in der Literatur zum Beispiel, ich glaube, etwas, womit viele was anfangen können, ist die Frage, wie viel man zum Haushalt in Partnerschaft oder WG beiträgt. Das haut häufig nicht so hin, dass das, was die Menschen sagen, wie viel prozentualen Anteil sie haben in einem Haushalt, sich auf 100 addiert. Meistens kommt man da erst auf 200% an. Und das ist natürlich aber erstmal ein relativ unschuldiger Prozess. Ja, weil wenn ich sagen soll, wie häufig trage ich denn was im Haushalt bei, dann erinnere ich die Episoden, in denen ich das gemacht habe. Ich war immer dabei. Ja, wie viel meine Partnerin zum Haushalt beigetragen hat, weiß ich gar nicht so genau. Ich habe die ja nicht unter Videoüberwachung und sehe das ganz genau. Ja, das heißt, es ist ganz normal, dass ich das überschätze, zum Beispiel. Und das führt dann aber eben zu so Divergenzen zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, die meistens ganz gut funktionieren, ohne aufgelöst zu werden. Ne? Problematischer wird es eher, wenn ich Widersprüche in mir selber habe. Also wenn ich mich auf eine Art und Weise wahrnehme, die dem widerspricht, wie ich eigentlich meine zu sein. Mhm. Ja, ich habe die Überzeugung, ich bin totaler Gesundheitsfreak und mir ist es ganz wichtig und ertappe mich dann dabei, eine Zigarette zu rauchen. Das erzeugt eher sowas, was Psychologen kognitive Dissonanz nennen. Das ist irgendwie so ein aversives Gefühl des vermeintlichen Widerspruchs, da passt irgendwas nicht zusammen. Aber da sind Menschen auch tipptopp da drin, das aufzulösen. Ja, also ich kann aufhören zu rauchen, ich kann auch aufhören zu glauben, dass ich gesund bin oder ich kann auch einfach sagen, naja, eine Zigarette pro Tag ist eigentlich überhaupt gar nicht gesundheitsschädlich und damit habe ich den Widerspruch aufgelöst und das kann ich sehr kreativ machen.
Mhm. Jetzt mal eine Frage an Sie als Wissenschaftler, der versucht, den Sachen auf den Grund zu gehen, des Pudels Kern sozusagen rauszufinden. Würden Sie sagen, dass prinzipiell jede und jeder Verschwörungstheorien verfallen kann? Oder gibt es eine Gruppe, die eher immun dagegen ist? Gibt es da so verschiedene Anfälligkeiten? Also,
wir haben, wenn wir uns so große annähernd bevölkerungsrepräsentative Datensätze anschauen, haben wir ein paar Leute, die ganz, ganz, ganz am unteren Ende der Verschwörungsmentalitätsskala scoren. Die zumindest angeben, dass sie sich überhaupt gar nicht vorstellen könnten, dass irgendjemand mit Macht und Einfluss jemals hinter verschlossenen Türen ein Wässerchen trüben könnte. Das scheint es zu geben. Ja. Muss ich das normativ bewerten? Nein. Würde ich es normativ bewerten, würde ich sagen, das ist auch ein bisschen naiv. Ja, weil tatsächlich ist das ja wahrscheinlich gar nicht so plausibel, dass die Welt so ist, dass sich niemals jemand zum eigenen Vorteil irgendwie im Geheimen verabredet. Aber das scheint zu geben und das sind vielleicht Menschen mit einem so unerschütterlichen Urvertrauen in Gesellschaft, Politik, Geheimdienste und andere Menschen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen. Ja, aber alle anderen, würde ich sagen, haben schon die Option, Verschwörungen zu vermuten und vielleicht auch aus gutem Grund. Ja, das ist natürlich auch ein demokratisches Korrektiv.
Dann haben wir, glaube ich, heute sehr viel über, wie Menschen funktionieren, wie Verschwörungsmentalitäten, Verschwörungsideologien entstehen und funktionieren gelernt, zumindest kann ich das für mich sagen. Und da sage ich vielen Dank.
Ist man naiv, wenn man alles für bare Münze nimmt und nichts hinterfragt? Wenn man immer an das Gute glaubt und niemandem böse oder egoistische Absichten unterstellt? Oder ist man ein Verschwörungstheoretiker, wenn einem manches komisch vorkommt, man die Dinge hinterfragt, ihnen auf den Grund geht und nicht immer alles glaubt, was einem in Radio und Fernsehen erzählt wird? Vermutlich liegt das gesunde Maß irgendwo in der Mitte. Aber wir haben in den vergangenen Monaten und Jahren oft gesehen, dass unser Alltag immer wieder davon geprägt ist, was wir für wahr halten, woher wir unsere Informationen beziehen, wie unser Umfeld eingestellt ist. Viele Faktoren tragen dazu bei, dass wir so oder so auf die Menschen und die Welt blicken. Da erscheint einem manches völlig abwegig und anderes völlig logisch. Wichtig für einen konstruktiven Diskurs, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Gesellschaft, ist, dass wir uns auf eine gemeinsame Faktenbasis verständigen können. Wenn das nicht mehr gegeben ist, wird es eng. Verschwörungsmentalität und Verschwörungstheorien. Unter anderem darüber haben wir uns heute unterhalten. Und ich habe wieder mal viel gelernt, Sie hoffentlich auch. Außerdem kann ich Ihnen alle bisher schon erschienenen Mainz auf Mainz Podcast-Folgen sehr ans Herz legen. Es gibt noch so unfassbar viel Spannendes zu erfahren. Auch in unserer nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.